SWR 2 Forum. Heute zum Thema Geschichten statt Geschichte. Wie glaubwürdig sind Zeitzeugen? Am Mikrofon ist Matthias Heger. Was berichtet ein Auschwitz-Überlebender vom traumatischen KZ-Alltag oder ein Opfer der DDR-Diktatur, das Tag und Nacht von der Stasi überwacht wurde? Nichts wirkt authentischer, eindrucksvoller als die Erzählung von Zeitzeugen. Sie sind Schlüsselfiguren in Gedenkstätten und Standard in jeder Geschichtsdokumentation im Fernsehen. Aber gehören Zeitzeugen mit ihren subjektiven, emotionalen Schilderungen auch in den Geschichtsunterricht? Eine Studie der Universität Tübingen weckt Zweifel, ob Zeitzeugen bei Schülerinnen und Schülern das Verständnis von Geschichte tatsächlich langfristig fördern. Welche Bedeutung haben die persönlichen Quellen in der Bildung, in den Medien und in der historischen Forschung? Werden Zeitzeugen heute zu inflationär, zu unkritisch genutzt? Wir diskutieren darüber in diesem SWR2-Forum mit der Historikerin Dr. Christiane Bertram. Sie ist Juniorprofessorin für Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz. Mit Dr. Irmgard Zundorf, sie leitet den Bereich Public History am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Und mit Dr. Jens Hüttmann, er ist bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin zuständig für den Bereich schulische Bildung. Herr Hüttmann, seit ein paar Jahrzehnten sind Zeitzeugen im Geschichtsunterricht an Gymnasien offenbar nicht mehr wegzudenken. Was leisten diese Zeitzeugen, das Lehrer und Geschichtsbücher nicht leisten können?
Ich fände es sinnvoll, wenn wir zunächst ganz kurz nachdenken über die Frage, worum es eigentlich beim historischen Lernen geht, beziehungsweise was das Ziel historischen Lernens ist. Und meine Antwort darauf wäre, dass es ermöglichen soll, dass Schülerinnen und Schüler Fakten kennen, Ereignisse kennen, wichtige Personen der Zeitgeschichte kennen, dass sie andererseits aber auch in der Lage sind, sich selber ein eigenes, kritisches, historisches Urteil zu erlauben. Und deswegen passt beim historischen Lernen der Spruch sehr gut, ohne Wolle kann man nicht stricken. Dieser Satz impliziert sowohl das Faktenwissen als auch die historischen Kompetenzen. Und allgemein wäre meine Antwort deswegen auf Ihre Frage, dass Zeitzeugengespräche in der Schule oder auch in außerschulischen Settings in der Lage sind, wenn es gut gemacht ist, setze ich auch hinzu, als Teil eines größeren pädagogischen Arrangements genau dies zu fördern. Also sowohl das Faktenwissen zu verbessern als auch die historischen Kompetenzen.
Wenn es gut gemacht ist, können Sie uns ein Beispiel geben, woran sich dieser Gewinn, der pädagogische Mehrwert für den Unterricht zeigt?
Naja, also als Teil von Bildungsprozessen, die sich mit Geschichte beschäftigen, würde ich sagen, ist es zentral, den Beutelsbacher Konsens an den Anfang zu stellen. Der Beutelsbacher Konsens ist ein Konsens der politischen Bildnerinnen und Bildner in Deutschland aus dem Jahr 1976, der stark darauf abhebt, dass Bildungsprozesse zu politischen oder historischen Themen immer den Kriterien der Kontroversität, der Multiperspektivität und der Schülerorientierung entsprechen sollten. Und es ist eben wichtig, dass Zeitzeugengespräche sehr, sehr gut vorbereitet und nachbereitet werden, um genau diesen Prinzipien auch in der Praxis während des Dialogs über Geschichte mit Zeitzeugen entsprochen werden. Und wenn ich das an einem Beispiel vielleicht konkretisieren kann, gerne, würde ich sagen, dass die Kontroversität bei Zeitzeugengesprächen deshalb sehr wahrscheinlich ist, sage ich mal, weil es möglich ist, dass der Zeitzeuge, die Zeitzeugin Dinge erzählt, die im Widerspruch zu dem stehen, was Schülerinnen und Schüler zum Beispiel vom Abendbrottisch kennen. In der Familie, bei Gesprächen über Familiengeschichte, was hat Opa eigentlich früher gemacht und so. Oder auch aus dem Fernsehen kennen. Und das, würde ich sagen, im Idealfall sich dann eine Schülerin melden kann im Unterricht und den Zeitzeugen fragen kann, das finde ich sehr interessant, was Sie erzählen, aber mein Vater oder mein Großvater, die erzählen eigentlich ganz andere Dinge. Können wir das hier vielleicht mal diskutieren? Und das ist eine Situation, die eigentlich ganz wunderbar ist für das historische Lernen, weil die Leute, die mit Zeitzeugen zu tun haben im Unterricht, dann gezwungen werden, wirklich selber zu reflektieren, selber nachzudenken, um sich selber ein Bild von der großen Geschichte anhand des durchaus subjektiven Erfahrungsberichts des Zeitzeugen oder der Zeitzeugin zu bilden.
Frau Zünde, auf solche persönlich gefärbten Erzählungen, möglicherweise ja sogar über traumatische Erfahrungen, gehört das in den Geschichtsunterricht?
Ich würde da auf jeden Fall auch zustimmen, dass Zeitzeugen im Geschichtsunterricht auch ein Gewinn sein können. Allerdings, dass es eben gut vor- und nachbereitet werden sollte und ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch gut moderiert werden sollte. Weil dieses Beispiel, was Herr Hüttmann gerade genannt hat, dass die Schülerin dann nachfragt, dass das Gehörte vielleicht nicht zu dem passt, was der Vater oder Opa erzählt hat, wäre eine Möglichkeit. Was schön wäre, aber schwieriger ist, wenn die Schülerin dann sagt, das stimmt aber nicht mit dem überein, was ich in der Schule gelernt habe und was ich in meinem Schulbuch lese. Und dieser Prozess, dass der Zeitzeuge im Unterricht wirklich auch direkt hinterfragt wird, das ist relativ schwierig. Also das merkt man auch in den Gedenkstätten immer wieder, dass die Zeitzeugen da kaum hinterfragt werden und es eben gerade eher weniger zur Kontroversität einlädt, sondern zu dem, dass man glaubt, eins zu eins, was man dort von dem Zeitzeugen gehört hat. Und das wird dann aus meiner Sicht relativ problematisch. Weswegen ich immer dafür plädieren würde, ja, Zeitzeugen in den Geschichtsunterricht einbinden, aber nicht sie allein mit den Schülern lassen, sondern dieses Gespräch vor- und nachbereiten, wie Herr Hüttmann auch schon gesagt hat, aber auch das Gespräch moderieren. Und so wird es auch in den meisten Gedenkstätten gehandhabt.
Frau Bertram, Sie haben die Wirkung von Zeitzeugen an Schulen wissenschaftlich untersucht. Sie waren maßgeblich an der deutschlandweit ersten umfassenden Studie dazu beteiligt. An 35 Gymnasien wurden dabei rund 900 Schüler befragt. Welchen Lerneffekt, welchen Effekt haben Sie da festgestellt?
Wir hatten kontrollierte Bedingungen, die gleiche Lehrkraft in allen 30 Klassen. Es gab 30 Experimentalklassen und 5 Kontrollklassen, die nicht mit Zeitzeugen und nicht mit dem Thema gearbeitet haben. Auch diese Zeitzeugen waren kontrolliert. Das waren 4-mal Zeitzeugen aus der Opposition der DDR, die wir live befragt haben und mit deren Videos und Transkripten wir gearbeitet haben. Die Unterrichtseinheit war haargenau gleich. Wir haben es state of the art gemacht und die Ergebnisse waren 2 gute Ergebnisse. Das erste, alle Experimentalgruppen zusammengenommen im Vergleich zu der Kontrollgruppe, haben historisch gelernt. Sie haben etwas verstanden über die Rekonstruktion von Geschichte, über den Konstruktcharakter von Geschichte. Eine weitere gute Nachricht, wenn wir die Live-Gruppe und die Video- und Textgruppe vergleichen, hat es den Live-Schülern unglaublich viel Spaß gemacht und sie waren der festen Überzeugung, dass sie sehr viel gelernt haben, methodisch und inhaltlich. Die bedenkliche Nachricht ist, dass die Live-Schüler schlechter abgeschnitten haben in den Kompetenztests. Also sie haben weniger gut als die Video- und Textschüler verstanden, dass wir Darstellungen, zum Beispiel Zeitzeugenberichte, kritisch ansehen und dekonstruieren müssen. Und das ist etwas, ja, was zu bedenken und was zu diskutieren ist, wenn wir Zeitzeugen in den Geschichtsunterricht einladen.
Ja, ich würde sagen, das unterstützt ja das, was ich gerade gesagt habe, dass die Zeitzeugen im Geschichtsunterricht einzubinden sind, weil sie großes Interesse bei den Schülern wecken, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen, aber andererseits eben sehr schnell Schülerinnen und Schüler dahin kommen, dass sie das, was sie hören von einem Zeitzeugen, der selbst dabei gewesen ist, dann eins zu eins glauben und damit eben diesen Konstruktionscharakter offensichtlich nicht mehr im Kopf haben, glauben, dass die Erfahrungen, die subjektiven Erfahrungen, von denen dieser Zeitzeuge oder die Zeitzeugin berichtet, eben genauso die Wahrheit schildert und nicht die, wie wir sagen würden, die Wahrhaftigkeit.
Ja, ich würde vielleicht auch noch ergänzen wollen, dass was die Vor- und Nachbereitung und die gute Moderation, was ja auch einschließt die Entwicklung eines sinnvollen Fragenkatalogs, der auch vor der Veranstaltung mit einem Zeitzeugen entwickelt werden muss, einschließt, dass diese Vor- und Nachbereitung aus unserer Perspektive in der Bundesstiftung Aufarbeitung schon auch vielfach passiert. Nicht überall. Es gibt auch negative Beispiele, mit denen wir konfrontiert werden oder von denen wir Kenntnis erhalten. Aber die Lehrkräfte in Deutschland werden auch vielfach über Fortbildung angeregt, Zeitzeugengespräche eben in einem überzeugenden, glaubwürdigen Sinne mit ihren Schülern zu organisieren, dass eben das nötige Kontextwissen, das es braucht, um intelligente Fragen vorzubereiten zum Beispiel, auch tatsächlich vorhanden ist. Insofern würde ich denken, das Reflexionsniveau in Schulen, so wie wir es wahrnehmen, ist schon sehr stark ausgeprägt und das Interessante oder besonders Interessante bei Zeitzeugengesprächen ist eben, dass diese subjektive Dimension, die vielleicht so aus fachhistorischer Sicht auch als große Gefahr womöglich erscheinen kann, im Unterricht zunächst erstmal die Leute fokussiert auf das, was der Zeitzeuge erzählt und es ist Interessantes. Ich will einen Punkt auch noch ergänzen. Das ist auch etwas, was in letzter Zeit immer mehr gemacht wird und was ich auch persönlich sehr begrüße, gar nicht nur eine Zeitzeugin, ein Zeitzeugen in den Unterricht einzuladen, sondern wenn es geht, vielleicht sogar gleich zwei. Dann hat man nämlich zumindest eine doppelte Perspektive, wenn die Zeitzeugen an bestimmten Punkten ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähnliche Einstellungen haben und an anderer Stelle aber sehr wohl widersprüchliche Aussagen zu den gleichen historischen Ereignissen treffen, dann ist die Kontroversität und die Multiperspektivität sowieso schon im Raum. Und das ist eigentlich etwas, was dann sehr glaubwürdig ist für Schüler. Und dann sind Schüler auch gezwungen, selber eben abzuwägen, naja, der eine hat jetzt das erzählt, der andere erzählt das. Ein letzter Punkt. In den Biografien von Zeitzeugen ist ja auch nicht alles immer gleich gewesen. Die Biografien entwickeln sich nicht linear, sondern sind voller Widersprüche und Brüche. Interessant ist ja, dass bei vielen Bürgerrechtlern des Jahres 89 auch diese Brüche sehr, sehr sichtbar sind. Das heißt, es gibt einige der sehr bekannten Leute, die auch einen Lebensabschnitt hatten, in dem sie vielleicht sich mit der DDR in jungen Jahren durchaus arrangiert hatten, indem sie eben auch wie alle ihre Altersgenossen auch Mitglied der FDJ waren, indem sie vielleicht auch bestimmte positive Aspekte wahrgenommen haben. Und entscheidend ist dann eben dieser Bruch, wie sie in Konfrontation mit der Diktatur gekommen sind. Inwieweit wurden sie eingestrengt? Inwieweit wurde Druck ausgeübt? Was war die Intention des Staates? Welche Rolle haben ihre Perspektiven dann gespielt? Insofern muss man auch darauf achten, einen Schwerpunkt auf diese Widersprüche und Brüche zu legen in den Moderationen, in der Vorbereitung von Zeitzeugengesprächen.
Es stimmt, diese Kontroversität ist wichtig, die Vor- und Nachbereitung ist wichtig, die Moderation des Gesprächs ist wichtig. Und all das haben wir in unserer Unterrichtseinheit getan. Und dann habe ich die Schüler gefragt in 30 Klassen, so, wem glauben wir denn jetzt? Was glaubt ihr, wer stimmt das jetzt? War jetzt die DDR ein Unrechtsstaat oder war sie kein Unrechtsstaat? Das war so unsere Leitfrage für die Unterrichtseinheit. Und da waren die Schüler komplett überfordert mit der Frage. Die sagten dann, ach, jeder hat so seine Sicht, die haben was Unterschiedliches erlebt. Ja, der eine, der hat halt keine Verfolgung durch die Stasi erlebt und das war ja auch gut daran. Am besten, das haben manche gesagt, wir stimmen einfach mal ab und die Mehrheit, die hat dann schon recht. Und das ist keine historisch-kritische Herangehensweise an diese Fragestellung. Wir brauchen Kriterien, um diese Aussagen zu vergleichen.
Naja, wenn die Schüler zu dem Ergebnis kommen, naja, es war für jeden oder wurde bei jedem Zeitzeugen anders empfunden, was diese DDR für den einen persönlich eigentlich war. Wenn die Schüler das reflektieren, wäre das gar nicht schlecht. Wenn sie dann zu dem Ergebnis kommen, wir stimmen ab und die Mehrheit hat dann recht, so funktioniert historisches Lernen letztendlich nicht. Ich fände es natürlich schön, wenn sie nicht nur etwas über die Vergangenheit lernen in diesem Geschichtsunterricht oder wie Zeitzeugen die Erinnerungen verarbeitet haben, sondern wenn ihnen klar ist, dass sie dort ja eine Quelle vor sich haben und die sie selber auch wieder mitproduzieren, indem sie bestimmte Fragen an den Zeitzeugen stellen. Das ist jetzt ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite aus gedacht und hat natürlich das Problem, dass es den Zeitzeugen in seiner kompletten Persönlichkeit ein bisschen ausblendet und eher quellenanalytisch daran geht. Wenn man das aber mit den Schülern besprechen und klären könnte, denke ich, wäre das ein großer Fortschritt. Andererseits muss aber auch natürlich immer klar gemacht werden, das sind Menschen, die da vor uns sitzen, die können sie nicht einfach nur sezieren und analysieren, sondern mit denen muss auch eventuell in ihrer ganzen Erfahrung und in den Traumata, die sie erlebt haben, damit muss auch umgegangen werden und dementsprechend muss gerade in der Arbeit und Zusammenarbeit mit Zeitzeugen auch eine gewisse Empathie bearbeitet werden.
Ich würde ein Sezieren des Zeitzeugen als Quelle während des Gesprächs überhaupt nicht empfehlen, sondern sagen, das lagert man aus. Die Auswertung des Interviews, die passiert in der Stunde danach. Die Fragen an den Zeitzeugen zu stellen, natürlich, das gehört in die Stunde hinein und diese müssen vorbereitet sein und die müssen auch auf einem Wissen basieren, das man vorher erarbeitet hat zu dem Thema und auch auf einem Wissen, was man über die Biografie des Zeitzeugen hat. Bei den Kriterien, die ich angelegt habe, denn die sind tatsächlich das Entscheidende, sonst stehen wir ja hilflos vor dieser Multiperspektivität und alles ist richtig und es ist nicht alles richtig. Wir haben Kriterien. Sind eigentlich die Aussagen, die hier getroffen werden, stimmt das? Ist das faktenbasiert? Würde das jeder so sehen? Das zweite Kriterium ist die narrative Triftigkeit. Das bedeutet, wie werden denn diese Ereignisse und diese Fakten miteinander verbunden? Also wie wird argumentiert, was wird miteinander verglichen? Zum Beispiel sagt ein Zeitzeuge in meiner Studie, also die GEZ sammelt die Daten und die Stasi, das ist doch egal. Früher und heute werden Daten gesammelt, aber in der DDR ist es doch besser gewesen. Und die Schüler waren echt überfordert, diese Gleichstellung überhaupt mal herauszufinden. Und hieran konnte man die narrative Triftigkeit deutlich machen. Hier passiert eine völlig unzulässige Gleichsetzung von dem, was die Stasi getan hat und dem, was die GEZ tut, wenn sie Rundfunkgebühren erhebt und dazu befragt. Das dritte Kriterium ist die Botschaft, die vermittelt wird. Jeder Zeitzeuge, der uns über die Vergangenheit erzählt, möchte etwas vermitteln. Er ist ja hier in dieser Gegenwart. Und er adressiert eine Botschaft, eine Meinung über das, was passiert ist. Und nach diesen drei Kriterien haben wir diese Interviews analysiert. Und die waren unglaublich hilfreich, um mal aufzulegen, aufzuzeigen, was eigentlich hinter diesen Aussagen steckt und welcher Meinung wir jetzt folgen wollen, was wir unterstützen wollen.
Also ein Kriterium sollte ja auch sein, den glaubwürdigen Zeitzeugen überhaupt zu finden. Sowas kann gründlich schiefgehen, so wie 1963, da hatte Karl Dönitz einen Auftritt an einer Schule in Geesthacht bei Hamburg. Die Schüler und Lehrer waren begeistert vom Auftritt des Hitler-Nachfolgers, haben ihm frenetisch applaudiert. Es war ein Skandal, der weltweit beachtet wurde. Herr Hüttmann, ist es auch heute noch grundsätzlich ein Problem, wenn man Zeitzeugen einlädt, die an maßgeblicher Stelle mit dem jeweiligen System verstrickt waren?
Naja, das Beispiel zeigt meines Erachtens auch dadurch, dass es zu einem Skandal geworden ist, dass Dönitz da die Schüler überwältigt und fasziniert hat, zeigt es natürlich sozusagen auch die kritische Öffentlichkeit, die in der Lage war, zu reflektieren, dass sowas nicht sinnvoll ist und sowas nicht wiederholt werden sollte. In Bezug auf die DDR gibt es Beispiele aus den 90er Jahren vor allen Dingen, wo Zusammenschlüsse ehemaliger hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit sich in Vereinen zusammengetan haben, zum Beispiel sehr bekannt das Insider-Komitee. Die haben in den 90er Jahren versucht, ihre Geschichtsdeutung über die DDR, über ihre Rolle als Tschechisten in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde sagen, in geschlechtsklitternder Weise. Und die haben auch zum Teil versucht, Kontakte in Schulen, soweit ich weiß, vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg zu finden, wurden, denke ich, auch ab und zu mal eingeladen. Auch dort gab es dann zum Teil Kritik innerhalb der Schule, zum Teil wurde auch darüber berichtet. Und für uns in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ist es natürlich quasi selbstverständlich, dass wir zum Beispiel mit unserem Zeitzeugenportal, das im Internet unter www.zeitzeugenbüro.de zu erreichen ist, keine Zeitzeugen an Schulen vermitteln wollen, die, sagen wir mal, ein verherrlichendes, verharmlosendes, geschichtsklitterndes DDR-Bild in Schulen bringen. Das wäre mit unserem gesetzlichen Auftrag überhaupt nicht in Einstimmung zu bringen. Übertragen auf das Feld der deutschen Nachkriegsgeschichte heißt das, dass es eigentlich nicht kontrovers ist, dass die Bundesrepublik sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch zu einer gut funktionierenden parlamentarischen Demokratie entwickelt hat und dass die DDR von Anfang an eine Alleinparteienherrschaft der SED war, eine Diktatur. Das ist etwas, was Historiker heutzutage bei allen Unterschieden, bei allen Kontroversen, die Historiker ausführen, nicht in Frage stellen. Es wird dann immer interessant, wenn darüber diskutiert wird, na, wie weit reichten dann die politischen Unterschiede? Welche Ähnlichkeiten, Parallelen und Beziehungen gab es dann und so weiter? Darüber wird scharf diskutiert, bis heute. Aber es ist klar, dass im Geschichtsunterricht nicht herauskommen soll, dass die DDR eine wunderbare sozialistische Demokratie war und die wahre Diktatur war im Westen oder so. Sowas kann nicht rauskommen im Geschichtsunterricht und sowas ist, denke ich, auch die absolute Ausnahme.
Mhm. Frau Zündorf, dann ist man mit dem KZ-Überlebenden oder dem DDR-Dissidenten politisch auf der sicheren Seite?
Damit wäre man ja wahrscheinlich politisch erstmal auf der sicheren Seite. Aber ich würde eben auch sagen, dass man auch Zeitzeugen mit einbinden kann. Also wenn sie denn dann auch in das System verstrickt waren, von dieser Zeit distanzieren. Wenn ihnen klar ist, dass sie jetzt nicht die Botschaft rüberbringen, das war ein großartiger Staat, ich habe da eine tolle Karriere hingelegt, da konnte man alles machen, sondern dass sie sich eben von dieser Zeit auch distanzieren. Das ist bei bestimmten Verstrickungsgraden recht unglaubwürdig, also bei Herrn Dönitz oder Ähnlichen wird das schon schwierig. Aber wenn wir jetzt mal wesentlich weitere Ebenen runtergehen, zum Beispiel jemanden, der in der NS-Diktatur in der Hitlerjugend war und aus heutiger Sicht erzählt, dass er damals begeisterter Hitlerjugendmitglied gewesen ist, was ihn jetzt aus dieser Sicht erschreckt. Aber es hatte den Vorteil, sie haben in Gruppen gesungen, sie waren mal Zelten. Alles das, was es vielleicht zu diesem Zeitpunkt für Jugendliche oder Kinder noch gar nicht gegeben hat. Und dementsprechend ist er dort begeistert hinterhergelaufen und hatte als 13-Jähriger auch gefunden, dass Hitler ganz großartig ist. Und erklärt den Schülern, wie sowas passieren konnte, aus der Distanz heraus, dann finde ich, können das auch ganz interessante Zeitzeugen sein.
Zeitzeugen haben eine Haltung, aber sie irren eben auch und das muss gar nicht mal bewusst geschehen. Unser Gedächtnis rekonstruiert nämlich nicht nur, es konstruiert auch Erinnerungen, formt sie nach aktuellen Deutungsmustern. Fragt man zum Beispiel Unfallzeugen, da gibt es kaum zwei gleiche Beobachtungen. Wir sind nochmal bei der Frage der Glaubwürdigkeit, Frau Bertram. Ist unser Gehirn für zuverlässige Erinnerungen gar nicht gebaut?
Eigentlich nicht. Durch den Abstand zu den Ereignissen vergisst man zum einen sehr vieles. Die Erinnerung ist selektiv, es kann gar nicht anders sein. Wir wären völlig überfordert, wenn wir uns an alles erinnern würden, was jemals war. Und es wird überlagert von anderen Erinnerungen und Erfahrungen, die man danach macht. Doch genau das kann ja und soll produktiv gemacht werden in einer Zeitzeugenbefragung, ähnlich wie das die Frau Zürndorf gesagt hat. Zu ihrem Beispiel mit dem Herrn Dönitz, der war ja überhaupt nicht davon überzeugt, dass irgendetwas damals falsch gelaufen ist. Er hat zum Beispiel verschwiegen, und es war eine absolut bewusste Geschichtsfälschung, dass er als Kriegsverbrecher im Nürnberger Prozess angeklagt war und verurteilt war und hat gesagt, die Männer an der Front haben hervorragende Arbeit geleistet. Das war natürlich ein unglaublich extremer Fall und hat tatsächlich auch die Öffentlichkeit dann zum Nachdenken gebracht. So einen Zeitzeugen würde man sicherlich nicht einladen, auch keinen, der in der SED eine besondere Rolle gespielt hat, würde ich absolut davon abraten, das in der Schule zu machen. Denn Ergebnis meiner Studie ist ja, dass trotz einer guten Vor- und Nachbereitung dieser lebendige Zeitzeuge eine ganz große Wirkmächtigkeit hat und der Schüler sich dem nur schwer entziehen kann. Aber einen Zeitzeugen einzuladen, der über seine Erfahrungen und über seine Erinnerungen reflektiert und dem dann auch klar wird, dieses oder jenes erinnere ich gar nicht mehr so genau. Das kam bei meinen Gesprächen auch ganz oft vor, dass man sagt, ja, so genau weiß ich das nicht und das nicht. Das sind ja ganz wichtige Erkenntnisse, die wir den Schülern auch vermitteln sollten. Denn jede Geschichte basiert auf Erinnerungen und deswegen ist unser Wissen über die Vergangenheit immer lückenhaft, immer selektiv, immer partiell. Und diese Geschichten, die wir über die Vergangenheit erzählen, müssen daher auch immer dekonstruiert werden. Also sie sind nicht wahr, sondern werden auf ihre Evidenz hin überprüft, inwieweit stimmen sie überein, wie Herr Hüttmann sagt, mit der geschichtswissenschaftlichen Forschung, mit anderen Quellen, mit anderen Aussagen. Das sind genau die Prozesse, die Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht lernen sollten und die man mit Zeitzeugen auch tatsächlich sehr, sehr gut initiieren kann.
Es gibt ein hervorragendes Good-Practice-Beispiel, das wir auch, wenn wir gefragt werden, immer empfehlen. Und das ist ein ganz schülernahes Experiment, nämlich die Frage als Vorbereitung für ein Zeitzeugengespräch. Erinnert euch bitte mal an den letzten Schulausflug, den wir gemeinsam gemacht haben vor einem Jahr. Schülerinnen und Schüler werden sofort merken, dass die Einschätzung darüber, wann die Fahrt losging, wohin sie genau ging, wer alles mit dabei war, wer was wann gesagt hat, was an Ereignissen ansonsten noch wichtig war, völlig voneinander abweichen und durch dieses kleine Experiment merken die sofort, naja, so geht's vielleicht auch dem Herrn oder der Dame, die in einer Woche bei uns zu Besuch kommt. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit ist tatsächlich dafür da, es vorzubereiten. Das sind häufig auch ganz praktische Fragen, die dann auch ein Zeitzeugengespräch vielleicht daran hindern, ein sehr gutes Gespräch zu werden, wo eben auch dem, was Christiane Bertram an Kriterien benannt hat, auch tatsächlich, ja, das gefördert werden kann.
Was ich bedenklich finde, ist, dass Lehrkräfte es halt oft aus Zeitgründen zum Beispiel, die kann ich nachvollziehen, ich war lange Lehrerin, aber es darf trotzdem nicht sein, dass man aus Zeitgründen die Vorbereitung oder die Auswertung vernachlässigt. Dann bleibt das, was der Zeitzeuge gesagt hat, hängen, ganz anders, in einem anderen Ausmaß, als das ein Video oder ein Text vermag. Und zu der Bemerkung von dem Herrn Hüttmann, dem Good Practice Beispiel, das finde ich wirklich, das ist eine super gute Gelegenheit, das kenne ich auch, habe ich auch mit meinen Schülerinnen und Schülern schon so gemacht. Ein Beispiel, ich habe auch mal meine Schüler gefragt, die ich neu übernommen habe in einer 9. Klasse, habt ihr letztes Jahr, dann seid ihr bis zur Französischen Revolution gekommen und da wusste die Hälfte der Klasse, also die waren sich überhaupt nicht einig darüber, ob sie die historische Revolution, jetzt die Französische Revolution behandelt hatten im Schuljahr davor, 6 Wochen vorher oder nicht. Wenn ich Sie fragen würde, habt ihr letztes Schuljahr einen Zeitzeugen im Unterricht gehabt, da hätten Sie sich bestimmt alle daran erinnert. Und das ist auch ein deutliches Argument dafür, ja klar, lade Zeitzeugen ein, macht es aber sorgfältig, guckt, wen ihr einladet und bereitet es gut vor und dann habt ihr die Chance, historisch damit mit den Schülern zu lernen.
Geschichten statt Geschichte, wie glaubwürdig sind Zeitzeugen, das fragen wir in diesem SWR2-Forum. Und diese Zeitzeugen kommen aus der Oral History, der mündlichen Geschichtsschreibung. Sie ist in den 70er Jahren entstanden, zur Mode geworden, als es um die Aufarbeitung der NS-Zeit ging. Dort sind sie ein Gegenkonzept zu der herrschafts- und ereignisorientierten Geschichtsschreibung. Jetzt hat man rund 50 Jahre Erfahrung damit, Frau Zündorf. Hat sich dieses Gegenkonzept bewährt? Hat es die Erwartungen erfüllt?
Ich finde es interessant, dass Sie sagen, Oral History sei zur Mode geworden. Das würde bedeuten, Historiker richten sich nach Moden. Also Oral History ist erstmal eine geschichtswissenschaftliche Methode, um sich diesen mündlichen Überlieferungen zu nähern. Und sie ist aus meiner Sicht eher entstanden im Zusammenhang mit der Alltagsgeschichte. Die ersten großen Oral History Projekte waren Befragungen im Ruhrgebiet mit Arbeitern. Und es sollte eben herausgefunden werden, wie der Alltag in der Familie, bei der Arbeit gewesen ist, um herauszubekommen über einen Teil der Geschichte, zu dem es keine schriftlichen Quellen gibt, wo man auf mündlichen Quellen angewiesen war. Und diese Aussagen erstmal alle gesammelt wurde und dann wurde klar, 1:1 kann man mit den Aussagen so nichts anfangen. Da muss eine Methode entwickelt werden, wie man diese Aussagen einerseits erhebt, aber andererseits eben auch analysiert. Und das ist dann die Oral History, die daraus entstanden ist. Und die lässt sich natürlich auch auf andere historische Themen, wie zum Beispiel in Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, anwenden und da eben auch genau auf die Bereiche, wo es keine schriftlichen Quellen gibt. Zum Beispiel vor allen Dingen die Verarbeitung und die Erinnerung von NS-Verfolgten und Überlebenden.
Vertreibung, Flucht, die Vergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg, ja, die Besatzungskinder, genau, die lange verschwiegen wurden. Das geht ja nur mit Zeitzeugen.
Ganz genau, weil es eben dazu überhaupt gar keine schriftlichen Quellen gibt. Aber es war auch immer klar, dass es auch da eben diese Problematik gibt, dass man die Quellen nicht, also für Wahrheit nehmen kann, dass das, was dort ausgesagt wird, nicht 1:1 das ist, was einmal passiert ist, dass man dementsprechend genau wie bei jeder anderen Quelle diese analytisch ja untersuchen muss, dass man die mit anderen Quellen möglichst abgleicht und wenn es eben mündliche Quellen sind, dann möglichst viele mündliche Quellen zu einer Geschichte zu sammeln und die miteinander abzugleichen, um dementsprechend der Wahrheit immer näher auf die Spur zu kommen. Andererseits wurde auch deutlicher, dass es schwierig ist, über die mündlichen Quellen, die eben erst durch die Einmischung der Historiker ja produziert werden, was ja eine völlig neue Idee ist, dass der Historiker seine Quellen selber produziert. Er sucht die Zeitzeugen aus, er stellt die Fragen und durch die Fragen wird ja schon wieder Einfluss genommen auf das, was die Zeitzeugen dann sagen. Und dann wertet er seine eigene Quelle, die er gerade produziert hat, auch noch selbst aus. Damit steckt sozusagen in jeder Oral History Quelle auch sehr viel von dem Historiker, der sie erhoben hat. Wenn das alles abgestimmt wird, ist dann irgendwann klar, dass es hier eigentlich viel stärker um die Erfahrung und die Verarbeitung der Zeitzeugen dieser Vergangenheit geht, als darüber, über die Zeitzeugen die Vergangenheit wirklich 1:1 zu rekonstruieren können.
Ich denke, ein Problem ist dabei auch, das gilt auch für historische Dokumentation im Fernsehen oder zum Teil auch für die Ergebnisse von Historikern, dass Zeitzeugen oder Oral History Ergebnisse häufig auch nur als Illustration eingesetzt werden. Oder in dem Sinne, ich brauche jetzt noch ein paar Belege für meine These oder Botschaft, die ich ohnehin unters Volk bringen will. So kann es natürlich nicht gehen. Also besonders krass, wenn ich das mal so sagen darf, erscheint es mir in bestimmten TV-Formaten, wo dann wirklich im Prinzip schon alles erklärt wird, was man rüberbringen will. Und dann gibt es eben noch zwei ganz kurze Statements von Zeitzeugen, die dem eben noch mehr Glaubwürdigkeit unterspielen sollen. Und das ist gefährlich. Viel interessanter ist es, wenn Zeitzeugen die Rolle eines, sagen wir mal so, kritischen Herausforderers zukommt. Wenn es vielleicht in TV-Dokumentationen dann eben auch ganz unterschiedliche Positionen gibt, die da dargestellt werden, die vielleicht auch den Hypothesen der Dokumentarfilmer ein wenig entgegenlaufen.
Aus meiner Sicht sind Zeitzeugen in der Erinnerungskultur, zum Beispiel in TV-Dokumentationen und Interviewpartner in der Oral History, etwas sehr Unterschiedliches. Das ist nicht das Gleiche.
Ja.
In Oral History-Projekten dürfen diese Interviewpartner erzählen. Sie erzählen lebensgeschichtliche Interviews. Es werden tiefen Interviews geführt, in denen sie frei berichten können. Und nachher, in dem Vergleich auch mit anderen Aussagen, sucht man Gemeinsamkeiten, Abweichungen und versucht zu rekonstruieren, wo die gemeinsamen Erfahrungen sind und kontextualisiert es mit dem weiteren Wissen. Zeitzeugen in der Erinnerungskultur werden oft häufig einfach zusammengeschnitten. Sie werden mehr oder weniger auch missbraucht, um die Aussage des Kurators einer Ausstellung oder um die Aussage eines Regisseurs in einer TV-Dokumentation zu belegen und glaubwürdig zu machen. Und das ist so fundamental etwas anderes als das, was Interviewpartner in Oral History Projekten sind.
Steven Spielberg fällt mir da auch ein, sein Oral History Projekt aus den 90er Jahren. Da hat er 52.000 Interviews mit Holocaust-Überlebenden aufgezeichnet.
Das ist ein guter Hinweis, den Sie da bringen, denn diese Videos bieten ja für uns eine Chance, auch dann noch die persönlichen Geschichten in den Unterricht zu bringen und den Schülern nahe zu bringen, wenn es die Zeitzeugen gar nicht mehr gibt. Auch ein Ergebnis meiner Studie war, welche Chancen in diesen Videos liegen. Das hat den Schülern mehr Spaß gemacht, mit Videos zu arbeiten als mit den Transkriptionen. Und sie hatten einen größeren Abstand dazu im Vergleich zum Live-Zeitzeugen. Also diese Videos bieten auch besondere Lernchancen und können noch einfacher vielleicht gehandelt werden von Lehrkräften, weil man ja vorher weiß, was in diesem Video kommt und gut aussuchen kann, was man jetzt präsentiert.
Herr Höttmann, ich habe vorhin schon angedeutet, die Zeitzeugen haben immer auch eine politische Dimension. Historiker sehen den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann 1961 in Israel als Geburtsstunde der modernen Zeitzeugen. Hannah Arendt hat damals die Befragung durch Staatsanwälte und Verteidiger von Auschwitz-Überlebenden scharf kritisiert als, Zitat, Niedergang juristischer Beweisführung und als Triumph des subjektiv-theatralischen Hintergrundzeugen gegen den präzise und nachprüfbar zur Sache aussagenden Belastungszeugen. Hannah Arendt unterstellt, dass die 112 Zeugen aus den Konzentrationslagern damals für politische Zwecke benutzt worden sind. Aber gilt das nicht auch für den Zeitzeugen in der KZ-Gedenkstätte und hat nicht auch der Zeitzeuge in der Schule einen politischen Zweck?
Also er hat insofern einen politischen Zweck, sagen wir mal so, weil das Zeitzeugengespräch in der Gegenwart stattfindet. Und das ist ein Stichwort, das bisher in unserer Diskussionsrunde noch nicht gefallen ist, auf das es mir aber vor allen Dingen ankommt. Wir bewegen uns ja nicht in einem luftleeren, kontextfreien Raum, sondern sind in der Gegenwart, gerade zum Beispiel mit massiven Gefährdungen von Demokratie in Deutschland, in Europa, weltweit konfrontiert. Und das ist deswegen so wichtig, weil diese Perspektive der Gegenwart ist ja in den Köpfen der Schülerinnen und der Lehrkräfte selbstverständlich vorhanden. Insofern kommen die Fragen, das Interesse aus dieser Gegenwartsperspektive. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Zu dem Eichmann-Prozess kann ich nur sagen, dass das, wenn ich es recht sehe, eine These des Zeithistorikers Martin Sabro ist, dass also 1961 als Geburtsstunde der Zeitzeugen datiert werden könnte. Kann man lange drüber streiten. Ich denke noch 10 Jahre früher an diesen berühmten Aufsatz des Tübinger Zeithistorikers Hans Rothfels über Zeitgeschichte als die Geschichte der Mitlebenden. Auch in dieser Definition steckt nämlich schon die Gegenwart sehr stark drin, die unser Erkenntnisinteresse, unsere politischen Positionen zum Gegenstand macht. Und um auf Ihre Frage eine abschließende Antwort zu geben.
Darauf hätte ich jetzt bestanden.
Der politische Zweck steckt mit drin und ist selbst Teil des selbstreflexiven Prozesses im Zeitzeugengespräch. Auch das muss debattiert werden. Es gibt Erfahrungen und Berichte von Zeitzeugen. Es gibt Deutung der Zeitzeugen. Und, wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt, es gibt Botschaften. Und das sind häufig auch politische Botschaften. Und diese drei Gesprächsebenen muss man trennen. Darüber muss man reflektieren. Und die Zeitzeugen sind vielleicht auch Leute, die haben eben bestimmte politische Ansichten, die können im Widerspruch stehen zu denjenigen der Schüler oder denen entsprechen. Aber auch das muss selber noch Teil zumindest der Auswertung eines Zeitzeugengesprächs immer sein. Was wollte uns der Zeitzeuge eigentlich letztlich mitteilen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage.
Was ich da ganz gerne noch ergänzen möchte, ist ja, dass Martin Sabro den Eichmann-Prozess auch deswegen als Geburt des Zeitzeugen reklamiert hat, weil er den Zeitzeugen, der als mediale Figur dort entstanden ist. Und letztendlich, es war ein Gerichtsprozess und es sind Zeugen berufen worden. Allerdings, keiner von denen hat etwas konkret zu Adolf Eichmann sagen können, im Sinne, dass er den gesehen hat, wie er etwas unterschrieben hat oder ähnliches. Diese Zeugen, die berufen worden waren, und das war eben letztendlich das, was Frau Arendt kritisiert hat, die waren nicht dazu da, um eine konkrete Tat im Zusammenhang mit dem Angeklagten zu bezeugen, sondern um eine Situation insgesamt, um eine Zeit sozusagen zu erinnern. Und damit ist dort etwas komplett Neues passiert. Und dann ist das Ganze medial als eins der ersten weltweit ausgestrahlten Prozesse verarbeitet worden.
Wir können hieran auch zeigen, wo der Unterschied zur Oral History ist. Die Oral History gibt es schon seit längerem, diese Methode. Die ist in den 40er Jahren in den USA entstanden. Und mit diesem Eichmann-Prozess kam diese mediale Inszenierung der Zeitzeugen ins Spiel. Und ich würde auch sehr unterstützen, was Herr Hüttmann gesagt hat, dass immer die Befragung von Mitlebenden, die die Zeitgeschichte miterlebt haben, mit der eigenen Gegenwart zu tun hat. Denken Sie an die 68er und 70er Jahre. Da wurden die Eltern befragt, was hast du denn im Nationalsozialismus gemacht? Da kam ja mal ein bisschen Luft unter den Talieren hervor. Da wurde ja gefragt, was habt ihr Professoren gemacht? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Warum habt ihr mitgemacht? In den 80er Jahren dann so die Aufarbeitung des eigenen Ortes, die Geschichtswerkstätten, die Alltagsgeschichte, die dort einen größeren Stellenwert bekommen hat, Grabe, wo du stehst, die Barfußhistoriker, die unterwegs waren. Da gab es ja große Kontroversen in der Geschichtswissenschaft, ob man diese geschichtswissenschaftliche Forschung, die oft auch von Laien betrieben wurde, eigentlich ernst nehmen möchte. Auch getrieben aus dem Gegenwartsverständnis und aus den gegenwärtigen Fragen. In den 90er Jahren dann eine immer mehr medial verordnete Erinnerungskultur auch. Und dann in den Nullerjahren mit dem Wissen, die Zeitzeugen des Holocaust sterben aus. Ein großes Bedürfnis danach, zum Beispiel die Shoah Foundation, noch diese Aussagen, die noch irgendwie zu konservieren, noch medial verfügbar zu machen. Die Aussagen von den Menschen, die dieses unglaubliche Grauen miterlebt haben. Also unser Umgang mit Zeitzeugen hängt immer von unserer Gegenwart ab. Und das ist auch der Ausgangspunkt, den wir mit berücksichtigen. Und daher natürlich, ich habe es auch schon mal gesagt, jeder Zeitzeuge berichtet, weil er eine Botschaft vermittelt möchte, weil er jetzt hier in der Gegenwart die Schüler ansprechen möchte oder wen auch immer von etwas überzeugen möchte. Und diese politische Botschaft können und sollen wir nicht ausklammern, aber reflektieren und bewusst machen.
Dass die Gegenwart immer mit eine Rolle spielt, das ist auch der Ansatz des Sozialpsychologen Harald Welzer, der sich dafür stark macht, Zeitzeugen gar nicht mehr einzusetzen, weil sie den Nationalsozialismus vom Ende her erzählen würden und damit den Blick auf die Anfänge der NS-Zeit verstellen. Es geht also natürlich um Zeitzeugen aus der NS-Diktatur. Besser wäre, so Welzer, die Geschichte des Dritten Reichs im aktuellen Kontext von Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung herauszuarbeiten. Hat er recht?
Ich sehe die Ex-Post-Sicht auf Geschichte natürlich als große Gefahr, und da stimme ich Harald Welzer absolut zu. Bezogen auf die DDR kennen wir das so als Erzählung eines Untergangs auf Raten, wonach sozusagen nach Gründung der DDR im Jahr 1949 sie bereits ihrem Untergang geweiht gewesen wäre. Es gibt da auch ein wichtiges Buch, ein Sammelband, der sogar so heißt, Untergang auf Raten. Das ist gefährlich. Und jetzt beziehe ich mich aber auf etwas, was ich vorhin mal gesagt hatte, zu den Brüchen und Widersprüchen in einer Biografie. Zeitzeugengespräche sind in der Lage, genau diese Brüche darzustellen, wenn die Zeitzeugen auch befragt werden, also wenn es sich etwa um einen prominenten Bürgerrechtler des Jahres 1989 handelt, dann sind Fragen im Zeitzeugengespräch auch sehr interessant dazu, wie diese Person aufgewachsen ist, wie es so war, in der DDR in die Schule zu gehen, ob er oder sie in der FDJ war. Ich finde diese Fragen deshalb so wichtig, weil die Fragen geeignet sind, Dimensionen darzustellen der DDR-Geschichte, die immer gern mit Bindungskräften beschrieben werden. Also was hat Menschen bewogen, in dem System mitzumachen? Was war womöglich attraktiv? Warum haben sie womöglich auch das Auge zugedrückt, wenn sie gesehen haben, die Wirklichkeit des Systems ist ja nun eine ganz andere als die Selbstdarstellung oder so etwas. Das heißt, man kann dieses Ex-Post-Denken auch im Geschichtsunterricht aufbrechen und deswegen würde ich bezogen auf die DDR also sagen, dass jetzt nicht dazu führen sollte, dass Zeitzeugen aus dem Unterricht rausgehalten werden sollten, aber wiederum auch diese Gefahr sollte in einem Ideal-Zeitzeugengespräch auch zum Gegenstand gemacht werden. Das ist im Jahr 1989 keineswegs klar war, dass die DDR bald Geschichte sein würde, dass das eine riesige weltweite Überraschung war. Auch so etwas muss selbstverständlich in einem Zeitzeugengespräch deutlich werden.
Die Geschichte wird ja auch so erzählt nach den Fragen, die wir an sie stellen. Eine Geschichte von hinten zu erzählen und die Anfänge auszulassen, ist nicht das, was uns wirklich hilft. Insofern verstehe ich auch Herrn Welzer, um den Nationalsozialismus und wie es dazu kommt, und wie es zu dieser Ausgrenzung der Juden gekommen ist und derjenigen, die nicht mit in das System hineinpassten und die nicht in die Volksgemeinschaft gehörten, hilft es nicht, sich nur die Kriegserlebnisse oder das Ende anzuschauen, sondern wir müssen schauen, wie kam diese Diktatur denn zustande und warum ist sie auf so viel Zustimmung gestoßen, um davor gefeit zu sein oder ein bisschen jedenfalls gefeit zu sein, mit den heutigen Herausforderungen auch umzugehen. Denn das ist nichts, was wir leider nicht etwas, was einfach nur Geschichte ist, dass Menschen ausgegrenzt werden, sondern in unserer Gegenwart, in unserer Gesellschaft, aber in anderen noch viel mehr, gibt es diese Erlebnisse auch. Ich würde diese Erlebnisse hier auch mit einbeziehen und Zeitzeugenbefragungen in der Schule vielleicht auch erweitern, auch auf die Erlebnisse von Menschen, von Schülern, die in den Klassen sind und die selber Diktatur oder Krieg oder Vertreibung erfahren haben, um die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und sie darauf vorzubereiten, gut aufzupassen, wie sie selber agieren und wie sie selber mit ihren Mitschülern oder in ihrer Gesellschaft umgehen, welche Urteile sie fällen und wo ihre eigenen Werte sind.
Also ich kann mir das auch sehr produktiv vorstellen, aber es ist doch auch extrem schwierig, diese Vergleiche herzustellen, weil letztendlich ja gesehen muss, dass es 1933 einfach ein komplett anderes Land war, eine andere Zeit, eine andere Gesellschaft. Also diesen Kontext immer mitzuliefern und zugleich vergleichen, aber es lässt sich überhaupt nicht gleichsetzen. Es ist etwas komplett anderes. Und das den Schülern vermitteln zu können, ich denke, das wäre dann die hohe Kunst.
Klar. Und wenn dann gleichzeitig noch der Blick auf Kontinuitäten von Vorurteilsstrukturen, von Strukturen, wie Feindbilder entstehen, wie Menschengruppen ausgegrenzt werden, wie menschenfeindliche Politik aussieht, wie man Demokratien abschafft und sowas, sowas kann selbstverständlich auch im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs diskutiert werden. Ich habe ein ganz prägnantes Beispiel dafür im Kopf und zwar, wir kennen alle den Slogan, wir sind das Volk. Den kennen wir aus dem Jahr 1989. Wir sind das Volk, das war ein demokratischer Impuls gegen den Alleinvertretungsanspruch. Wie sieht es mit dem Satz heutzutage eigentlich aus? Ist dieser demokratische Impuls denn tatsächlich noch bei der heutigen Verwendung des Slogans gegeben oder ist es nicht vielmehr ein antidemokratischer, weil populistischer Impuls im Sinne von, wir sind das Volk, aber ihr gehört nicht dazu. Ihr seid die Volksverräter, ihr seid die Lügenpresse und sonst was. Also diese Bezugspunkte aus der Gegenwart zu reflektieren. Und das ist, denke ich, auch ein demokratiebildender Aspekt von der Auseinandersetzung mit Geschichte. Historische Erfahrung, historische Aufarbeitung ist in der Lage, auch demokratiebildend positiv zu wirken. Und deswegen sind die Ansatzpunkte in der Gegenwart und ich denke auch das, was Harald Welzer in Bezug auf Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit der Gegenwart sagt, durchaus bedenkenswert bei allen Unterschieden, die man historisch dann feststellt.
Wie glaubwürdig sind Zeitzeugen, haben wir in diesem SWR2-Forum gefragt. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei der Historikerin Dr. Christiane Bertram, Juniorprofessorin für Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz, bei Dr. Irmgard Zündorf. Sie leitet den Bereich Public History am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Und danke an Dr. Jens Hüttmann. Er ist bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin zuständig für den Bereich schulische Bildung. Und die Gesprächsleitung in diesem Forum hatte Matthias Hiege.